Nachdenkseiten. Die kritische Website. Landgrabbing in Sierra Leone. Widerstand gegen den Neokolonialismus. Von Jens Berger. In den letzten 4 Jahren wurden in Sierra Leone Verträge abgeschlossen, die Konzerne und Finanzinvestoren aus Europa und Asien zusichern, die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes über Jahrzehnte hinweg zu pachten. Während die Investoren sich bereits auf zweistellige Renditen freuen, steht die Bevölkerung des bürgerkriegsgeplagten Landes vor einer düsteren Zukunft. Auf Einladung der Welthungerhilfe konnte ich mir einen Überblick vor Ort verschaffen und Stimmen der Betroffenen einfangen. Zu den Hintergründen des Themas Landgrabbing erschien auf den Nachdenkseiten gestern der Artikel Landgrabbing – die marktkonforme Wiedergeburt des Kolonialismus. Socfin – ein Unternehmen in alter Kolonialtradition. Als Mitarbeiter von Socfin im Jahre 2009 Bodenproben entnahmen, ahnten die Bewohner des Puchehun-Districts im Süden Sierra Leones noch nicht, was ihnen in den nächsten Jahren blühen würde. Während dieser Zeit waren nur einige wenige hohe Regierungsbeamte und der Paramount Chief, also der Landeshauptmann des Districts, in den bevorstehenden Deal eingeweiht. Die Socfin Agricultural Company ist ein in Luxemburg registriertes Unternehmen mit belgischen Wurzeln, dessen Geschichte bis auf die Kolonialzeit im Kongo im späten 19. Jahrhundert zurückreicht. Heute gehört Socfin zum Netzwerk der französischen Group Bolloré, die sich gern dafür rühmt, zu den 500 größten Unternehmen der Welt zu gehören und deren komplexes Firmengeflecht über zahlreiche Holdings in Steueroasen verwaltet wird. Die Group Bolloré ist hauptsächlich in Afrika und Südostasien aktiv. Dabei geht ihr heutiger Einflussbereich weit über die Grenzen der ehemaligen französischen und belgischen Kolonien hinaus. Alleine in Afrika ist die Unternehmensgruppe in 43 Ländern aktiv. Neben Plantagen gehören auch Öl und Infrastrukturen zu den Kernaktivitäten der Gruppe, die in Afrika auch 13 Häfen betreibt und im Seetransport zwischen Afrika und Europa fast ein Monopol hat. Hinter der Group Bolloré steht Vincent Bolloré, ein schillerner Zampano, der mit einem geschätzten Vermögen von 4 Milliarden Dollar der 8. reichste Franzose ist. Neben der Familie Bolloré gehören auch die steinreichen Familien de Riep, Frankreich und Fabry, Belgien, die sich über die Banque Rivaux, die in der Group Bolloré aufgegangen ist, schon seit Generationen an den ehemaligen Kolonien bereichern, zu den Anteilseignern von Socfin. Sierra Leone reif für die Investoren. Ein Jahrzehnt nach dem blutigen Bürgerkrieg war Sierra Leone endlich soweit, von internationalen Investoren geschlachtet zu werden. Die dortige Mischung aus Korruption, Stabilität, Mangel an zivilgesellschaftlicher Organisation und Land, das von Kleinbauern bewirtschaftet wird und wie gemacht für den Anbau von Ölpalmen ist, passte genau ins Visier der Group Bolloré, die kurz zuvor bereits den Hafen der Hauptstadt Freetown für 20 Jahre gepachtet hatte. Die Wahl fiel schlussendlich auf den Puchehun-District im Süden des Landes, der sich vor allem dadurch auszeichnet, mit BVS Cabby den Dritten, einen selbst für Landesverhältnisse außergewöhnlich korrupten Paramount Chief, zu haben. Um den Landgrabbing-Deal durchziehen zu können, spannte Socfin auch gleich das Sierra Leoneische Landwirtschaftsministerium ein, das formal als Zwischeninstanz dient. Nicht Socfin, sondern das Landwirtschaftsministerium tritt bei den Kleinbauern als Pächter auf und verpachtet das Land dann an Socfin weiter. So konnte der europäische Konzern auch den zu erwartenden juristischen Kleinkrieg mit unzufriedenen Bauern auf die offiziellen Behörden abwälzen. Ausverkauf des Landes. Paramount Chief Cabby erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen ganz nach den Wünschen der europäischen Investoren. Mit einer Mischung aus fadenscheinigen Halbwahrheiten, nackten Lügen und Drohungen schaffte er es, die lokalen Chiefs im Bezirk Marleen gefügig zu machen. Als die Vertreter von Socfin im März 2011 mit Koffern voller Bargeld in Marleen auftauchten, wusste fast kein Chief, um was es eigentlich konkret ging. Insgesamt wechselten an diesem Abend 40.000 US-Dollar als Kompensationszahlung ihren Besitzer. Das Geld sollte von den Chiefs an die Landbesitzer, also die Kleinbauern, in ihren Dörfern bei erfolgter Unterschrift weitergereicht werden. Als Kompensation sah Socfin eine Summe von 570 US-Dollar pro Hektar Land vor. Dies entspricht rund 10 US-Dollar pro Ölpalme. Ein echter Spottpreis, wenn man bedenkt, dass eine ausgewachsene Ölpalme pro Jahr bis zu 55 US-Dollar erwirtschaftet. Ein fairer Kompensationspreis müsste sich also an der Nutzungsdauer und dem Marktwert einer Ölpalme orientieren. Die Studie Who is Benefiting nennt auf dieser Basis eine Kompensationszahlung von rund 83.000 US-Dollar pro Hektar als angemessen. Dagegen sind die 570 US-Dollar von Sogfin ein schlechter Witz. Hinzu kommt, dass damals kaum ein Bauer wusste, dass es sich hierbei um eine einmalige Kompensationszahlung für die Bäume und Pflanzen des zu verpachtenden Landes handelte. Die meisten Bauern dachten stattdessen, dass es sich um eine jährliche Zahlung handelt, was angesichts der Höhe der Zahlung auch logisch erscheint. Die Kleinbauern wurden, ebenso wie viele der Chiefs, die sie zur Unterschrift drängten, auf ganzer Ebene verraten und verkauft. Der Vertragstext, den sie oft als Analphabeten mit einem Fingerabdruck unterzeichneten, lag erst 3 Monate später in voller Länge in der lokalen Sprache Mende vor. Doch zu diesem Zeitpunkt rückten bereits die Bagger an. Ganze Dörfer verschwanden und mit ihnen die ehemaligen Kleinbauern. Die Deutsche Welthungerhilfe musste beispielsweise 2011 ein Entwicklungshilfeprojekt im Pujehun-Distrikt einstellen, da die von ihr betreuten 21 Dörfer plötzlich keinen Zugriff mehr auf ihr eigenes Land hatten. Bei einer durchschnittlichen Anbaufläche von 2 Hektar bleiben jeder Kleinbauernfamilie rund 1.100 US-Dollar als Kompensationszahlung übrig. Von den jährlichen Pachteinnahmen in Höhe von 12,50 Dollar, die Zentralregierung, der Paramount Chief und die District Chiefs erhalten laut Vertrag 50% der Pachteinnahmen von Sogfin, kann man sich selbst in Sierra Leone nicht einmal eine Woche lang ernähren. Ein schlagendes Argument von Sogfin war es, die ehemaligen Kleinbauern in Lohn und Brot zu nehmen. So sollte jeder vom Investment und der damit verbundenen Steigerung der Produktivität profitieren. Eine Steigerung der Produktivität bedeutet jedoch auch, dass hinterher wesentlich weniger Arbeiter gebraucht werden als vorher. Von den 9.000 betroffenen Menschen im Bezirk Marleen haben bis dato lediglich 189 einen dauerhaften Vollzeitjob bei Sogfin bekommen. Weitere 1.938 Menschen werden wenige Wochen im Jahr als Saisonarbeiter verpflichtet. Dafür zahlt Sogfin Gehälter zwischen 2 und 3 US-Dollar pro Tag. Ein Vollzeitarbeiter kommt so inklusive Pachteinnahmen auf ein Jahresgehalt von rund 800 US-Dollar. In Dörfern, die nicht vom Landgrabbing betroffen sind, erzielt ein durchschnittlicher Kleinbauer alleine über den Verkauf seiner Überschüsse auf den lokalen Märkten ein Jahreseinkommen von 840 US-Dollar. Anders als der Sogfin-Arbeiter baut er jedoch auch nahezu seine komplette Nahrung und weitere Dinge für den Lebensunterhalt, zum Beispiel Feuerholz, Medizinkräuter, an. Die Studie Who is Benefiting beziffert alleine die anfallenden jährlichen Kosten für Nahrungsmittel und Feuerholz auf 1.637 US-Dollar. Um diese Summe zu erreichen, müssten alle Familienmitglieder bei Sogfin arbeiten. Es gibt aber noch nicht einmal im Ansatz genügend Jobs für die Männer, so dass die Kompensationszahlung von durchschnittlich 1.100 US-Dollar selbst bei den wenigen Glücklichen, die einen Vollzeitjob bei Sogfin bekommen haben, bereits nach 1 bis 2 Jahren aufgebraucht ist. Und danach beginnt die eigentliche menschliche Katastrophe. Obdachlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Flucht in die Städte, Kriminalität, Prostitution. Während die Betroffenen vor Ort die Hölle durchleben, freut man sich im fernen Frankreich über die Renditen. Noch liegen keine konkreten Zahlen aus Sierra Leone vor, aber vergleichbare Landgrabbing-Projekte haben sich für Sogfin und die Group Bouloré als sehr profitabel erwiesen. Mit ihren Plantagen in Afrika und Südostasien konnte die Gruppe im Jahre 2011 einen Reingewinn von 250 Millionen US-Dollar erzielen. Allein die Sparte Sogfin konnte mit ihren Anteilseignern im letzten Jahr bei einer Bilanzsumme von 172 Millionen Euro eine Dividende von stolzen 32 Millionen Euro auszahlen. Während in Sierra Leone ganze Dörfer vor die Hunde gehen, sammelt Vincent Bolloré die Gewinne, um weitere Landstriche in Afrika und Südostasien aufzukaufen. Die Blutdiamanten gehören zum Glück der Vergangenheit an. Heute exportiert Sierra Leone blutiges Palmöl, das als Biokraftstoff an den europäischen Zapfsäulen seinen ahnungslosen Kunden findet. Die Geißel der Korruption. Um zu verstehen, warum die betroffenen Menschen ihre Regierung, die Chiefs und die Investoren nicht einfach um einen Kopf kürzer gemacht haben, muss man sich in die afrikanische Mentalität eindenken. In einem Land wie Sierra Leone hat es noch nie eine Regierung gegeben, die auch nur im Ansatz die Interessen ihres Volkes vertreten hat. Von einem Staat, dessen öffentliche Repräsentanten in Uniform vor allem dadurch auffallen, den Bürgern, zum Teil unter komplett abstrusen Begründungen, Schmiergelder aus der Tasche zu ziehen, erwarten die Bürger nicht allzu viel. Wie sollten sie auch? Wenn selbst der Assistent des Landwirtschaftsministers einen Monatslohn von 80 US-Dollar bekommt, so erinnert dies an das Geschäftsmodell von Kellnern, das ja auch vor allem auf Trinkgelder setzt. Bei den traditionellen Herrschafts- und Verwaltungsgliederungen sind die Menschen voll und ganz auf ihr Schicksal angewiesen. Wenn sie gute Chiefs, Sektionschiefs und Paramount Chiefs haben, die sich um die Menschen und ihre Zukunft kümmern, stellt diese traditionelle Ebene eine sehr sinnvolle Ergänzung zur korrupten staatlichen Ebene dar. Wenn es sich bei den Chiefs jedoch um Alkoholiker und Kleptokraten handelt, sind die Menschen durch die Autoritäten gleich doppelt benachteiligt. Die Chiefs gelten im Lande zudem als moralische Autorität, die von den Menschen nicht hinterfragt werden sollte. Ein junger Mann verglich mir gegenüber in einem Gespräch die Funktion des Chiefs in einer Dorfgemeinschaft mit der eines Vaters in einer Familie. Das schließt, nach seinen Worten, auch die Möglichkeit aus, einen schlechten Chief davonzujagen. Die Dorfgemeinschaft als Schicksalsgemeinschaft, für europäische Betrachter ist dies eine eher verstörende Vorstellung, die jedoch erklärt, warum der Widerstand der betroffenen Kleinbauern zunächst ausblieb. Unter der Oberfläche gärt es, der Widerstand wächst. Nachdem die Folgen des Landgrabbing offensichtlich wurden, ist der Widerstand im Land gewachsen. Zu den schärfsten Gegnern des Landgrabbing zählt der ehemalige Abgeordnete Shaka Musa Sama. Ihm wurde von Sogfin bereits mehrfach ein Schweigegeld in beträchtlicher Höhe angeboten, doch Sama gehört zu den wenigen Sierra Leoneschen Politikern, die sich nicht kaufen lassen. Ich hatte die Gelegenheit, Shaka Musa Sama zu interviewen. Wenige Stunden nach dem Interview wurde er von den Behörden festgenommen. Zusammen mit 5 weiteren Mitgliedern der NGO Maloa, Malan Affected Landowners, wartet er nun auf seinen Prozess, der am 15. November stattfinden soll. Den 6 Aktivisten wird vorgeworfen, Ölpalmen auf dem von Sogfin gepachteten Land gefällt zu haben. Beweise gibt es dafür nicht und zumindest im Falle von Shaka Musa Sama ist dieser Vorwurf ohnehin abstrus, da er sich zum fraglichen Tatzeitpunkt im mehrere Stunden entfernten Bo aufhielt, wo wir ihn am Morgen interviewten. Shaka Musa Sama weist im Interview zu Recht darauf hin, dass er kein Einzelkämpfer ist. Bislang hat Sogfin lediglich 6.500 Hektar Land unter Vertrag nehmen können. Sogfin plant jedoch, sein Engagement in Sierra Leone bis zum Jahr 2018 auf 30.000 Hektar Land auszuweiten. Dieser Plan dürfte jedoch aufgrund der wichtigen Arbeit lokaler NGOs aller Voraussicht nach scheitern. Vor allem in den Dörfern im Bezirk Marlin, deren Chiefs sich bis jetzt noch nicht von Sogfin und seinen Verbündeten überzeugen ließen, ist die Kritik an den Verpachtungsplänen allgegenwärtig. Wissen ist Macht. Die schärfste Klinge im Kampf gegen das Landgrabbing sind Informationen. Studien wie Increasing Pressure for Land von der Deutschen Welthungerhilfe und Who is Benefiting von der Action for Large-Scale Land Acquisition Transparency, ALLET, gehören mittlerweile zum Handgepäck der Aktivisten vor Ort. Zu diesen Aktivisten gehören beispielsweise Joseph Rahal, der die lokale NGO Green Scenery anführt. Rahal und sein Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Kleinbauern und Chiefs in den Dörfern, in denen Sogfin gern Land pachten würde, über die Hintergründe und Folgen zu informieren. Dabei verfolgt Green Scenery einen doppelten Ansatz. Die NGO erstellt in den bereits betroffenen Dörfern selbst Studien über die Folgen des Landgrabbing. Dabei greift Green Scenery vor allem auf freiwillige Mitarbeiter in den Dörfern selbst zurück, mit deren Hilfe man nun eine Langzeitstudie über die sozioökonomischen Folgen des Landgrabbing gestartet hat. Die eigentliche Aufgabe von Green Scenery sieht Joseph Rahal jedoch darin, die Menschen in den noch nicht betroffenen Orten bestmöglich zu informieren. Es versteht sich von selbst, dass Sogfin und seine Verbündeten den Kleinbauern das Blaue vom Himmel versprechen. Dass diese Versprechen nichts mit der Realität zu tun haben, zeigen jedoch die Studien von internationalen und lokalen NGOs. In einer Welt, in der weder Fernsehen noch Radio oder Zeitungen existieren, sind die Informationsveranstaltungen von Green Scenery und anderen NGOs die einzige verlässliche Informationsquelle für die lokale Bevölkerung. Sowohl die Aktivitäten der Investoren als auch die Antwort der Zivilgesellschaft vor Ort haben in den letzten Monaten mächtig an Fahrt aufgenommen. Wer sich am Ende durchsetzen kann, ist momentan nur schwer zu sagen. Fest steht jedoch, die goldenen Zeiten, in denen Investoren wie Socfin die Kleinbauern täuschen und übers Ohr hauen können, sind dank der Arbeit der NGOs erst einmal vorbei. Nun hängt es davon ab, wie der Staat sich verhält. Ohne weitere Repressionen des Staates gegen die eigene Bevölkerung wird es Socfin schwer fallen, sein angepeiltes Ziel von 30.000 Hektar Land zu erreichen. Die Verhaftung der 6 Maloa-Aktivisten lässt diesbezüglich jedoch Schlimmes erahnen. Wenn Socfin und Co. einen Staat wie Sierra Leone derart im Griff haben, dass sie, direkt oder indirekt, auch die Justiz und die Strafverfolgung nach Kolonialherrenart für sich arbeiten lassen, ist damit eine weitere Stufe des Landgrabbing erreicht. Dann hätten wir eine neue Form des Kolonialismus, in der sich reiche Europäer ihre eigenen Staaten in Afrika kaufen, die sie nach Belieben ausplündern und ausbluten lassen können.